Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema recht interessant, Partnerin als alleinerziehende Mutter. Als Gast habe ich heute Dr. Mirjam Boche. Sie ist 43, hat zwei Söhne im Alter von 7 und 9 und sie ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Arkis im Bereich M&A, Private Equity und Gesellschaftsrecht. Hallo Mirjam.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Hi, ja, also schön, dass du da bist, schön, dass das so geklappt hat, dass wir jetzt gemeinsam aufnehmen können, weil das Thema finde ich super interessant, gerade auch als Thema Role Model für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darzustellen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in die Fragerunde.
Sehr gerne.
Wie verlief deine juristische Ausbildung? Also was hast du so für Stationen gemacht im Studium, während des Studiums, vielleicht nach dem Studium in der juristischen Ausbildung?
Ja, eigentlich hat das Ganze schon vor dem Studium angefangen. Als ich in meinem Schüleraufenthalt in den USA war, hat mich dieses ganze Thema Recht schon interessiert und die internationale Arbeit. Und da ist so der Gedanke entstanden, ich möchte eigentlich Jura studieren, irgendwas internationales Wirtschaftsrecht. Das war so eine vage Idee damals. Und dann habe ich mich für Jura eingeschrieben und war eigentlich gar nicht mehr so begeistert von den Inhalten, Strafrecht, öffentliches Recht. Das hat mein Herz irgendwie gar nicht so entzündet. Und dann habe ich mich rechts und links umgeschaut im Studium. Und es gab in Münster eine studentische Unternehmensberatung. Und das ist ein Format, bei dem Studenten eben Unternehmen in bestimmten Projekten beraten, Marktanalysen, Prozessoptimierung, alles eigentlich sehr BWL-lastig und unternehmensberatungslastig, weit weg von Jura. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und daneben gab es aber auch eine Vorlesung zu Mergers and Acquisitions. Und das war dann das zweite Thema, was mich brennend interessiert hat für meine Zukunft. Entscheiden konnte ich mich dann aber auch im Referendariat noch nicht wirklich. Habe meine Wahlstation in der Unternehmensberatung Roland Berger gemacht und dann da 3 Monate wirklich Unternehmensberatung kennenlernen dürfen. Und mich danach dann aber entschieden, dass es doch eher die andere Schiene, also Mergers and Acquisition, werden soll. Und ab dann wird es fast schon langweilig, denn dann habe ich 2008 meinen Berufseinstieg bei Arkis in dem M&A-Team in Düsseldorf gefunden und seitdem bin ich in der Kanzlei. Also mittlerweile fast 15 Jahre als Anwältin erst und später als Partnerin, also 2014 bin ich dann Salary-Partnerin geworden und seit 2019 bin ich Equity-Partnerin.
Okay. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Karriere, würde ich sagen. Und ja, also Stationen in der Unternehmensberatung finde ich natürlich sehr interessant, weil es ja auch so ein bisschen zeigt, man muss jetzt nicht unbedingt immer geradlinig Jura gefahren sein. Man kann auch mal ein bisschen rechts und links der Straße geschaut haben und aus einem kann trotzdem was werden.
Ja, wenn man das so sehen will, genau.
Genau. Und ja, du hast jetzt gerade schon erzählt, was du für berufliche Stationen bisher gemacht hast. Also, dass das eher nur eine Station war mit verschiedenen Facetten dann natürlich. Warst du von vornherein auch dann im Bereich M&A, Private Equity, Gesellschaftsrecht oder hast du da noch so ein bisschen Teamwechsel betrieben?
Am Anfang gab es noch das zweite Standbein letztlich im Kapitalmarktrecht, was es damals noch bei Arkis ein bisschen mehr gab. M&A war aber immer Kern dessen, was ich gemacht habe. M&A und Gesellschaftsrecht. Und über das Gesellschaftsrecht und die Managerhaftpflicht bin ich dann in den Bereich D&O-Versicherungen auch gekommen. Das war am Anfang etwas, was ich gar nicht kannte, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass das auch spannend sein könnte. Und habe mich dann in diesem Bereich Versicherungen weiterentwickelt. Dann kam mittlerweile nun auch vor fast 10 Jahren das Produkt M&A-Versicherungen in den deutschen Markt. Und da kamen eben 2 Themen, die ich inhaltlich schon besetzt habe, also Versicherungsrecht und M&A zusammen. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend und habe mich dann da weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind als Einheit da mittlerweile mit einer Handvoll Kanzleien eben im deutschen Markt in dieser Spezialrichtung unterwegs. Das prägt sicherlich auch meinen Außenauftritt, eben dieses M&A-Versicherungsthema. Damit bin ich an der Uni Münster im Zertifikatslehrgang und im M&A LLM-Studiengang Dozentin. Und das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Aber so ist eben, ja, klassisch aus M&A Gesellschaftsrecht kommt mit Versicherungsrecht eine Spezialexpertise irgendwie entstanden, die ganz spannend ist. Aber alles innerhalb von Arkis, also alles innerhalb derselben Kanzlei, das hat sich letztlich durch die Mandate entwickelt.
Okay, also das heißt, da sind Mandate dann dazugekommen, sodass du im Endeffekt deine Expertise auch erweitern konntest.
Genau, ja, das ist so und das ist heute eben der Ausgangspunkt auch für viele weitere Ideen und Entwicklungen. Wir haben schon vor 2 Jahren bei Arkis eine Plattform gegründet, die sich mit digitaler Ethik und Nachhaltigkeitsthemen befasst. Beyond haben wir das genannt, das ist eben nicht nur juristisch. Und da bin ich auch eben aus der Geschäftsführerhaftung kommend im Bereich Compliance auch aktiv. Und Compliance und ESG geht ja letztlich Hand in Hand heutzutage, so dass bei mir der Anknüpfungspunkt letztlich aus dem Gesellschaftsrecht kommt, über die Compliance jetzt auch im Bereich ESG ist. Und da schließt sich wieder der Kreis auch zum M&A, weil auch in Unternehmenstransaktionen heute wiederum die Themen Nachhaltigkeit, Environmental, Social Governance eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Also das entwickelt sich einfach über die Zeit. Es ist wichtig, dass man letztlich Markttrends und wirtschaftliche Trends verfolgt und schaut, wo eben die eigenen Interessen da vielleicht hilfreich sein können, wo man sich weiterentwickeln kann. Und ich hatte eben Glück, dass sich daraus auch Mandate ergeben haben, dass ich Kollegen habe, die diese Themen mit mir besetzen. Und ja, das macht mir unglaublich Spaß.
Ja, das hört man auch auf jeden Fall, dass das nach wie vor für dich ein Herzensthema ist. Und apropos Herzensthema. Ich habe dich ja aus einem bestimmten Grund eingeladen, und zwar, du bist alleinerziehende Partnerin. Ich würde jetzt gerne einmal so ein bisschen das beleuchten. Seit wann bist du alleinerziehend? Also wann kam es dann dazu, dass du alleine weitermachen musstest?
Da war mein kleiner Sohn 8 Monate alt, also das ist jetzt fast 6,5 Jahre her. Also das heißt, da war ich noch auch deutlich jünger und auch jünger in meiner Karriere. Ich war damals Salary-Partnerin im zweiten Jahr und ja im Aufbau letztlich auch meines eigenen Cases. Und der Große war fast 3, als ich alleinerziehend wurde.
Und ich würde jetzt einmal fragen, erstmal so ein bisschen bevor du alleinerziehend wurdest, wie lief da für dich ein typischer Arbeitstag ab? Und direkt anknüpfend, schon perspektivisch die Frage, wie hat sich denn dein typischer Arbeitstag verändert?
Also dadurch, dass halt mein Mann eben auch voll berufstätig war, haben wir uns sehr viel abgewechselt in der Kinderbetreuung. Aber ich war auch vorher schon diejenige, die sich mehr gekümmert hat. Also man muss dazu wissen, und das ist vielleicht auch ganz, ganz spannend für jemanden, der vor so einer Situation steht oder sich die Frage stellt, wie geht das eigentlich jetzt weiter? Das ist ohnehin auch in einer Partnerschaft natürlich so, wenn beide berufstätig sind, dass man Unterstützung benötigt und dass es immer jemanden gibt, auch dem gewisse Belastungen einfacher fallen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche nicht viel Schlaf und ich stehe morgens gerne auf. Das ist nicht jedem so in die Wiege gelegt. Ja. Und deshalb war es eigentlich auch schon vorher so, dass ich diejenige war, die morgens mit den Kindern aufgestanden ist, die Kinder fertig gemacht hat. Und dann hatten wir ohnehin auch immer schon Unterstützung bei der Betreuung. Also bevor die Kinder auch in der Kita waren, hatten wir eben eine Kinderfrau, die dann das stundenweise übernommen hat, haben unsere Tage so abgewechselt. Und das hat eben vorher schon auch nur so funktioniert, dadurch, dass wir Unterstützung bei der Betreuung hatten, auch durch Eltern und wir uns dann letztlich am Nachmittag oder wenn die Kinder krank geworden sind, mal auch abgewechselt haben und Termine so geplant haben, dass man sich eben da gegenseitig unterstützt. Aber der typische Arbeitsalltag war eigentlich schon ohnehin eher so geprägt, dass ich mich um die Kinder gekümmert habe.
Und inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag dann verändert? Also Stichwort auch Unterstützung durch Eltern. Ging das dann einfach nahtlos weiter oder inwiefern musstest du deinen typischen Arbeitstag, deinen Arbeitsalltag umstellen, um mit der neuen Situation, um der neuen Situation gerecht zu werden?
Also eine Trennung ist ja immer auch nicht ganz nur organisatorisch. Da spielen ja auch viele emotionale Themen eine Rolle. Und ich glaube, das versperrt dann einfach temporär mal so den Blick darauf, dass man dennoch als Team Eltern bleibt. Und das haben wir Gott sei Dank. Und das ist eben auch dann meinem Ex-Mann gut zuzurechnen. Wir haben dann eben auch schnell eine Möglichkeit gefunden, die über das hinausgeht, was, ich sag mal, jetzt der Standard der Kinderbetreuung ist, sodass mein Ex-Mann die Kinder alle 2 Wochen auch das lange Wochenende hat, was mir eben Luft gibt, auch mal wieder durchzuatmen und mir auch die Möglichkeit dann gibt, an diesen Tagen Business Development Trips zu machen. Wenn bei mir längere Konferenzen anstehen, dann nimmt er die Kinder auch mal außer der Reihe. Wir stimmen uns extrem eng ab, was die Urlaubsplanung angeht. Also ich glaube, das ist in einer funktionierenden Elternpartnerschaft immer noch so, dass man sich da gut abstimmen kann, auch wenn dann der andere Partner nicht mehr so im Alltag verfügbar ist. Der Alltag, klar, da muss man sich ein bisschen umstellen und das funktioniert bei mir einfach sehr gut mit dem Team, dass die Kollegen eben auch wissen, wann bin ich wie eigentlich erreichbar. Und das hat sich so dramatisch nicht geändert, der Alltag eigentlich, außer dass dann statt des Partners mal ein Babysitter mehr einspringt, vielleicht am Nachmittag.
Okay. Und jetzt würde ich sagen, nochmal die Kernfrage so ein bisschen, wovor wahrscheinlich auch viele Bedenken haben, wovor viele Angst haben, die sich vielleicht jetzt im Studium befinden und es sich schon herausstellt, okay, ich werde alleinerziehende Mutter, beziehungsweise dann ergibt es sich, dass man alleinerziehender Vater vielleicht wird. Würdest du sagen, dass das Partnersein, der Partnerstatus in einer Großkanzlei mit Familie vereinbar ist? Würdest du sagen, das kann man hinbekommen? Oder würdest du sagen, dass es sehr schwierig ist, ein Drahtseilakt? Wie schätzt du das ein?
Das ist möglich und vielleicht muss ich jetzt mal eine kleine Einschränkung machen, denn ich bin alleinerziehend, aber ich bin eben nicht alleine. Wie gesagt, mein Ex-Mann, der Vater der Kinder, der ist da, der betreut die Kinder auch, seine Lebensgefährtin auch, die auch mal einspringt, wenn Not am Mann ist. Meine Eltern unterstützen mich und ich habe eine Kinderfrau. Das heißt, eigentlich bin ich nicht alleinerziehend, auch wenn ich diejenige natürlich bin, die primär für die Kinder verantwortlich ist, die das alles organisieren muss. Es gibt Konstellationen, in denen man dieses soziale Netz so nicht hat. Und das ist wirklich schwierig. Also da habe ich Respekt wirklich vor jedem, der das ohne Unterstützung, ohne die Unterstützung hinbekommt. Aber auch das geht. Auch da habe ich Beispiele im Freundeskreis oder unter Kollegen, die auch mit weniger Unterstützung, mit sehr viel Disziplin das hinbekommen und ihre Kinder dann tatsächlich sehr, sehr klar fast alleine erziehen. Aber da muss man eben sagen, man braucht da Unterstützung, sonst ist das nicht machbar. Das ist schon für Familien, in denen beide Partner sich gegenseitig unterstützen, nicht immer einfach, das mit diesem Beruf zu vereinbaren. Aber wenn man eben wirklich alleine ist, muss man versuchen, sich soziale Netzwerke zu schaffen, Freunde zu fragen. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte, dass man nicht unterschätzen darf, wie hilfsbereit einfach auch Freunde sind, mal zu unterstützen. Und man muss halt fragen, das fällt uns oft schwer, dann einzugestehen, ich komme nicht weiter und sich dann Hilfe zu suchen bei der Betreuung der Kinder.
Ja, natürlich. Ja, das Fragen, das steht am Anfang aller Hilfe typischerweise, wenn die Freunde, die engen Freunde das nicht zufällig sowieso schon merken, dass man da wahrscheinlich Unterstützung braucht und von sich aus da was anbieten. Wobei das natürlich auch immer schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, bin ich jetzt zu übergriffig, wenn ich sage, hey, ich habe das Gefühl, du könntest vielleicht ein bisschen Hilfe gerade brauchen. Das ist natürlich schwierig. Du hattest gerade auch schon angesprochen, dass es ja auch so schon, wenn man Partner in der Großkanzlei ist, beziehungsweise in einer Big-Boutique-Kanzlei, dass es sowieso schon schwierig genug sein kann, das zu vereinbaren mit dem Beruf. Inwiefern würdest du sagen, ist es denn besonders schwierig, gerade in einer größeren Kanzlei das zu vereinbaren? Also hast du das Gefühl, dass man da größere Schwierigkeiten hat, als wenn das jetzt Boutique-Kanzlei ist oder etwas mittelständische Kanzlei ist?
Ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinernd sagen. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber eben aus der Erfahrung von Freundinnen, die auch in größeren oder eben kleineren Einheiten Partnerinnen sind und gleichzeitig auch Mütter und ihre Kinder betreuen. Das kommt sehr, sehr stark darauf an, wie gut man das vereinbaren kann, wie die Kollegen wirklich im konkreten Team damit umgehen, dass man anders arbeitet. Also ich bin am Nachmittag relativ früh, also 5, 5:30 nicht mehr im Büro, kümmere mich dann um meine Kinder und wenn die im Bett sind, arbeite ich wieder, also nicht jeden Abend, aber schon häufig. Das heißt aber nicht, dass ich davon dann von meinen Teammitgliedern erwarte, dass jemand auch dann wieder um 9 Uhr vollständig erreichbar ist. Also solche Sachen müssen sich einfach einspielen im Team, wie der Arbeitstakt sich dann aufgrund der Kinder ändert. Das muss klar kommuniziert werden und ich sehe da eben durch diese Thematik der Homeoffice-Möglichkeit und auch Workation, da sehe ich schon viel mehr Möglichkeiten als noch vor 10 Jahren, das zu vereinbaren, was die Arbeitstätigkeit angeht. Ich glaube, da ist es eher ein großer Unterschied, wie man das untereinander im Team eben aufteilt.
Du sprachst auch gerade schon Homeoffice an. Das heißt, du warst natürlich dann immer sehr dankbar, dass es die Möglichkeit zum Homeoffice gab und hast das auch gerne genutzt oder also vor allen Dingen abends dann?
Genau, vor allen Dingen abends. Und das ist halt nichts, was jetzt bei uns in der Kanzlei seit der Pandemie erst möglich ist, sondern mein erster Sohn ist 2013 geboren. Ich bin zum 01.01.2014 Partnerin geworden und da war das schon klar, dass ich zwar Vollzeit direkt zurückkomme, das wollte ich auch unbedingt, da hat auch niemand mich gedrängt, im Gegenteil. Mein Mentor hat damals gesagt, mach das, was für dich am besten ist, was sich für dich am richtigsten anfühlt. Und ich bin dann sehr früh wieder zurückgekommen und konnte dann aber eben auch nachmittags dann Zeit mit meinem Sohn verbringen und dann vielleicht abends wieder flexibler arbeiten oder auch mal von zu Hause aus den ganzen Tag. Also insofern, das war diese Flexibilität. Das ist keine Einbahnstraße. Ich habe natürlich auch viel gearbeitet, tue ich immer noch, aber das ist genau, das ist halt nicht zwischen 9 und 22 Uhr dann durchgehend. Also das ist schon so, dass sich die Arbeitsrealität da geändert hat und das kann man schon schaffen und auch bei den Mandanten hat sich das Bewusstsein und eben die Flexibilität an der Stelle nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren deutlich erhöht. Und das kommt tatsächlich auch in so einer doch männerdominierten Welt immer noch wie Mergers and Acquisitions oder Private Equity, vor allem auch durch die jungen Väter, die eben ihrer Familie Prioritäten einräumen. Und das finde ich großartig, dass das zunehmend passiert.
Ja, natürlich. Dann ist das nicht mehr dieses klassische alte Bild von der Mann geht zur Großkanzlei M&A und dem ist die Familie völlig egal. Er will einfach nur Stammesvertreter heranziehen. Das hat sich ja glücklicherweise gewandelt. Kommen wir zu auch so ein bisschen dem Bezug zu unseren Zuhörern. Also nehmen wir an, wir haben jetzt Zuhörerinnen oder vielleicht auch Zuhörer, die alleinerziehend sind, seit kurzem alleinerziehend oder wo sich das eben abzeichnet. Was würdest du für Tipps geben, für Ideen geben? Würdest du vielleicht sagen, okay, vielleicht ergibt es erstmal Sinn, in die Verwaltung zu gehen, in den Richterberuf zu gehen, um da ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu haben? Oder würdest du sagen, nee, man kann auch von Anfang an das im Anwaltsberuf machen? Was würdest du für Tipps geben? Was würdest du für Rat geben?
Ich glaube schon, dass man das von Anfang an kann. Ich glaube, man darf sich nicht selbst überfordern und muss sich aber vergegenwärtigen, dass es von außen immer so auf der einen Seite so leicht und auf der anderen Seite so beeindruckend aussieht, aber man selber schafft das. Und es ist nicht schlimm, wenn es einem auch manchmal schwer fällt. Das ist eben das große Problem, dass man denkt, die Role Models, die das alles wuppen und noch lächelnd dann irgendwie durch die Kanzlei laufen, dass das für die alles einfach ist. Das ist es nicht. Also man hadert mit sich und es ist auch nicht einfach. Aber wenn man das möchte, wenn man Spaß daran hat, dann ist es das auch wert. Und das muss man eben für sich selber entscheiden, möchte ich das und dann kann man das schaffen. Dann ist das nicht ein Riesenberg und man muss sich Unterstützung holen. Das schafft man. Man schafft eigentlich im Leben fast gar nicht so richtig alleine. Aber alleinerziehend bedeutet einfach, man muss sich anders organisieren, als dass andere junge Menschen in einer Partnerschaft müssen. Aber damit ist der Weg eben nicht verbaut. Trotzdem darf man sich eben nicht überfordern, sondern muss ganz gut in sich reinhorchen. Ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Sehe ich da meine Zukunft? Und wie wäge ich das eben ab mit der Zeit, die ich dann vielleicht nicht mit meiner Familie oder mit meinen Kindern oder meinem Kind verbringen kann? Da muss man einfach sehr ehrlich zu sich selber sein.
Und jetzt Stichwort Berufszweig, wieder so wählen. Würdest du sagen, dass man vielleicht da auch irgendwo einen Kompromiss dann eingehen sollte? Oder würdest du sagen, dass ist auf jeden Fall alles machbar. Man muss nur überlegen, was dann für einen das Richtige ist.
Ja, also das ist, wie gesagt, machbar, wenn man die Unterstützung bekommt und die sich organisiert. Also ganz alleine, das ist zum Beispiel die Herausforderung. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, wenn jetzt das Kind in der Schule hinfällt und krank wird und der Anruf kommt oder aus dem Kindergarten oder die Betreuung fällt weg, dann ist da nicht jemand sofort, den man auch mal anrufen kann. Das ist dann immer man selber. Und das ist sicherlich eine Einschränkung. Oder auch, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, mal wirklich die Akkus auch aufzuladen, weil man immer mit der Kinderbetreuung dann eben auch am Wochenende und in den 13 Wochen Ferien irgendwie, die die Kinder dann später im Schulleben haben, befasst ist. Also das muss man schon realistisch betrachten, dass das eine Herausforderung ist. Aber es ist auf jeden Fall kein Grund, es ist ein Berufswunsch, der einen wirklich inspiriert und der einem am Herzen liegt, aufzugeben. Das ist ja auch, und ich denke, heute auch mehr als noch vor 5 oder 10 Jahren, auch eine Möglichkeit, viele Berufe auch in Teilzeit auszuüben, um mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das ist im M&A aufgrund der engen Deadlines vielleicht noch ein bisschen schwieriger als in anderen Berufen, aber der Anwaltsberuf, der ja sicherlich extrem viele spannende inhaltliche Facetten auch hat, und auch in der Großkanzlei und auch internationales Geschäft, das ist durchaus auch machbar, wenn man vor dieser Herausforderung steht.
Jetzt hast du noch was angesprochen, wo ich auf jeden Fall nachfragen muss. Du hast gesagt, Anwaltsberuf in Teilzeit. Also ich meine, grundsätzlich, wenn man das als Einmannkanzlei oder vielleicht in der mittelständischen Kanzlei macht, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das gut akzeptiert ist. Ist das nach deiner Erfahrung auch jetzt Boutique, Big Boutique oder Großkanzlei, ist das da auch eine Möglichkeit? Also würdest du sagen, dass es auch da akzeptiert oder ist das durch, je nachdem, Mandate oder Ähnliches fast unmöglich?
Das geht schon. Also das gibt Bereiche, das ist einfacher, aber das kommt nach meiner Erfahrung nicht auf die Kanzleigröße oder Form an. Also das gibt es natürlich auch in Großkanzleien, auch in Private Equity Teams, die wirklich ganz große Large Cap Transaktionen machen, gibt es Teilzeitkollegen und Kolleginnen. Und das ist eher die Frage, in welcher Seniorität bin ich, wie schwierig ist das für mich dann, das mit den Herausforderungen, die meine Ausbildung mit sich bringt, zu vereinbaren. Also ganz konkret gesprochen ist es natürlich in den ersten 3 bis 5 Jahren, in denen ich als Associate arbeite und viel mehr Stunden brauche, um auch zu lernen und in den Projekten wirklich Verantwortung zu übernehmen und da reinzuwachsen, ist es sicherlich viel besser und wichtiger, vor Ort zu sein, mit den Kollegen sich abzustimmen. Und dann eben Teilzeit ist dann eher schwierig, auch für die Projektsteuerung, wenn jemand dann an einem Tag eben nicht da ist, das Projekt läuft aber und die anderen arbeiten schon sowieso übers Wochenende, was dann eben auch mal passieren kann. Das ist sicherlich schwieriger, als wenn man sich in dem Bereich Litigation oder Arbeitsrecht einfindet und das auch sehr, sehr spannend ist, aber vielleicht ein bisschen besser planbarer, als das Transaktionsgeschäft ist. Und wiederum, die Arbeit als Partnerin bringt natürlich auch mit sich, dass man sehr selbstbestimmt arbeitet. Das ist sicher in meinen Associate-Jahren, in den ersten Associate-Jahren wesentlich weniger selbstbestimmt, sondern eben fremdbestimmt durch die Partner, durch die Managing Associates, für die ich gearbeitet habe. Und heute bin ich natürlich in der Position, dass ich mir das mit meinen Mandanten eher selbst einteilen kann, wann und wie ich arbeite. Das macht die Sache für mich deutlich einfacher.
Jetzt hast du wieder was angesprochen, wo ich direkt darauf eingehen möchte. Und zwar das Stichwort, der Bereich M&A, der ja eher dafür bekannt ist, dass es wirklich dann krasse Arbeitsspitzen gibt, versus Arbeitsrecht, Litigation. Wie würdest du sagen, verhält sich dann die Zeitplanbarkeit beziehungsweise auch der Alltag, wenn du da Erfahrung hast, durch Freunde, Freundinnen und Bekannte? Inwiefern unterscheidet sich das dann der Alltag als alleinerziehende Mutter auch allein durch den Themenbereich, den man sich auswählt?
Ich glaube schon, dass ich dann in den Arbeitsspitzen, dadurch, dass ich dann meine Kinder betreue, eben weniger bei meinem Team sein kann, wenn die Arbeitsspitzen kommen, was ich bedauere. Also das ist wirklich dann kein schönes Signal, wenn man quasi das Schiff im Sturm verlassen muss, weil ich dann sage, ich muss mich jetzt erstmal um meine Kinder kümmern die nächsten 2 Stunden. Ruft mich bitte an, wenn was Dringendes ist, wenn ihr Fragen habt, und das ist, dann bin ich auch erreichbar. Ich kann aber dann nicht vor Ort sein, und das ist schon noch was anderes, wenn man eben vor Ort ist und gemeinsam den Vertrag durchspricht und sagt, nee, komm, das sollten wir lieber so machen, wenn man dann nebeneinander im Besprechungsraum sitzt, als wenn das nur über Teams läuft. Also das funktioniert eben auch, aber es ist aus meiner Sicht, weil ich eben sehr gerne mit meinen Kollegen auch vor Ort arbeite, ist es nicht optimal. Das ist sicherlich eine Einschränkung, die diese Spitzen im M&A eben nicht einfacher abzufedern macht. Und da ist das Team eben dann gefragt, und es ist wirklich auch so, dass ich die Kollegen dann auch dazu dränge und immer wieder betone, ich bin erreichbar, du musst dich nicht da alleine durchwühlen. Und das ist eben, weil diese Spitzen abends, nachts und mit den engen Deadlines dann härter sind als in anderen Bereichen, muss man sich dann noch besser koordinieren und noch besser kommunizieren. Und die Mandanten erwarten ja trotzdem, dass man da ist. Und das kann man leisten, aber das ist auch eben, bedeutet dann, dass ich vielleicht auch mal ein paar Wochen jeden Abend am Schreibtisch sitzen muss. Das bringt es halt dann schon mit sich.
Okay. Ja. Mirjam, vielen, vielen Dank für die Folge. Also ich würde sagen, wir haben dann jetzt schon sehr, sehr viel Interessantes abgedeckt und haben eine gute Folge miteinander zusammengestellt.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde noch sagen, falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen haben, Anregungen haben, Anmerkungen haben und vor allen Dingen, wenn sie vielleicht sich auch in einer ähnlichen Situation befinden und einfach mit jemandem drüber sprechen wollen, da haben wir vorhin abgeklärt, dass die auch gerne dich zum Beispiel bei LinkedIn erreichen können.
Dr. Ja, gerne.
Mirjam Boche, ne?
Genau, ja.
Genau, und dass sie da auch gerne auf dich zukommen können, wenn sie dazu Fragen haben. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen zu Folgen habt oder ja, andere Sachen noch unbedingt mal loswerden möchtet, schreibt uns gerne bei Facebook Jura und die Welt da draußen, bei Insta Jura und die Welt da draußen oder Jura und die Welt da draußen @gmx.de, alles zusammengeschrieben, da erreicht ihr uns auch. Genau, also Mirjam, vielen, vielen Dank für die schöne Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Und dann würde ich sagen, ja, arrivederci.